Fit for News, der Podcast. Ein Projekt des Europäischen Instituts für Journalismus und Kommunikationsforschung und dem Podcastradio Detektor FM.
Anfang dieses Jahres sind in Deutschland sehr, sehr viele Menschen für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf die Straßen gegangen. Hunderttausende haben die Polizei zumindest geschätzt und auch Leute, die die Kundgebungen veranstaltet haben. Man konnte allerdings auch ganz andere Zahlen lesen. Auf bestimmten Seiten hieß es auch, dass die Menschen gar nicht aus eigenem Antrieb losgezogen sind. Ja, dass das Ganze inszeniert worden sein soll von großen Verbänden oder Parteien. Und dann stecken dann plötzlich hinter diesen großen Demonstrationen Parteifunktionäre, Gewerkschafter oder Angestellte des öffentlichen Rundfunks. Also Lars, wir sind unschuldig. aber so klingt das, wenn man die Berichte liest von Report 24, von Journalistenwatch oder von Weltwoche. Es gab sogar, habe ich gesehen, in den sozialen Medien die Behauptung, dass massenweise Demonstranten bezahlt wurden, um da aufzutauchen.
Tja, das ist ja schon ziemlich bemerkenswert, diese Meldung dann zu hören. Nachrichtenseiten auch, die dann einfach irgendwelche Behauptungen verbreiten, für die es ja eigentlich gar keine Anhaltspunkte gibt.
Ja, da haben wir natürlich ein Problem, weil man will die natürlich gerne vermeiden. Aber dafür muss man ja erstmal erkennen, welche Newsanbieter Falschinformationen verbreiten. Also wer nicht glaubwürdig ist als Anbieter. Und manchmal können wir uns das auch gar nicht so unbedingt selbst aussuchen, welche Nachrichten wir überhaupt zu sehen bekommen. Und deshalb sprechen wir darüber mal in dieser Folge. Was sind denn die Merkmale zuverlässiger Nachrichten und vertrauenswürdiger Newsanbieter? Und wie gehen wir unseriösen Seiten aus dem Weg? Und damit herzlich willkommen zu Fit for News.
Ja, ein Problem ist ja schon, dass man vielen Websites auf den ersten Blick gar nicht so richtig ansieht, ob sie eigentlich seriöse Inhalte anbieten. Mit Hilfe einfacher Baukästen kann heute nämlich praktisch jeder schon eine Website bauen, die dann auch halbwegs normal und seriös aussieht.
Ja, halbwegs seriös ist tatsächlich ein gutes Stichwort. So ungefähr sehen auch die Seiten aus, die ich eben genannt habe. Report 24 zum Beispiel, ungefähr so wie Bild.de oder Tag 24. Tatsächlich verbreiten die aber rechtsextreme Inhalte und das Ganze ist dann auch nicht mehr viel anders als wirklich die wildesten Verschwörungstheorien, die man so kennt.
Und das ist wahrscheinlich auch genau der Gedanke dahinter. Diese Seiten, die sollen dann ja auch ja, an populäre Websites angelehnt sein und daran erinnern. Man kennt das ja schon dann irgendwie, wie so ein Newsportal aufgebaut ist. Und dadurch ja, hoffen sie wahrscheinlich auch einen Vertrauensvorschuss einfach zu bekommen nach dem Motto, was seriös aussieht, das wird auch schon seriös sein.
Die Hoffnung wäre natürlich, man schaut ja dann irgendwann auf den Inhalt und spätestens dann merkt man ja, womit man es zu tun hat.
Das ist eine schöne Vorstellung, ist aber vielleicht nicht unbedingt immer der Fall. Auch bei den Artikeln solcher Seiten ist ja nicht immer vielleicht direkt zu erkennen, dass es sich dabei um Desinformation handelt. Die wirken dann oft gut recherchiert oder geben auch den Anschein von Neutralität. Ja, und die von dir eben erwähnte Berichterstattung über die angebliche Inszenierung dieser Demos gegen rechts, die ist ein ganz gutes Beispiel. In dem Artikel von Report 24, da werden ein paar Personen gezeigt, die an der Demo teilgenommen haben und die zugleich Journalisten oder auch Politiker sind. Report 24 nannte diese Person dann als Beweis, dass die ganzen Demos von den Medien und natürlich auch von den Regierungsparteien inszeniert worden sein sollen. Und dass die Mainstream-Medien ihre Rolle eben verschleiern oder auch verschweigen.
Das Ganze ist ja so aufgezogen, dass die Leser und Leserinnen von Report 24 offensichtlich denken sollen, dass sie hier glaubwürdigen Journalismus lesen, der jetzt wirklich mal gegen die verbrüderten Mainstream-Medien hier die wahren Hintergründe dieser Demo aufdeckt.
Tja, das klingt ja erstmal ganz spannend und interessant. Ja, und Report 24 nutzt auch ein paar Personen als Beweis, dass die Demos dieser vielen hunderttausenden Menschen wirklich nur inszeniert worden sein sollen. Und weil ja ein paar Beschreibungen in den Artikeln dann auch gestimmt haben, glaubt man dieser dann im Endeffekt abenteuerlichen Schlussfolgerung vielleicht dann doch. Man ist dann aber auch ganz schnell in einer Spirale von Verschwörungserzählungen, wenn man da drin bleibt. Und da rauszukommen, ja, das ist gar nicht so einfach.
Klingt alles so, als bräuchten wir vielleicht einen Werkzeugkasten, um eben solche Berichte zu erkennen und auch auseinanderzunehmen. Michael Haller ist unser Experte für diesen Werkzeugkasten. Vielleicht kannst du uns da ein paar Tricks und Tipps aus der Medienwissenschaft mitgeben.
Ja, hallo Charlotte, hallo Lars. Ja, es gibt tatsächlich so ein paar Merkmale, die uns dabei helfen, unseriöse Nachrichtenseiten zu erkennen. Das wichtigste Stichwort hier heißt Transparenz. Das ist so ganz ähnlich, wie wenn ich das mal als Beispiel oder als ein Sinnbild benutze, wie wenn ihr von jemandem einen Gebrauchtwagen kauft. Ein vertrauenswürdiger Anbieter, denke ich, gibt dir alle wichtigen Infos. Er zeigt dir den Kraftfahrzeugbrief mit den Vorbesitzernamen, die Servicebelege mit den Kilometerständen und so weiter. Aber wenn du einen unseriösen Anbieter sozusagen auf den Leim gegangen bist, dann fällt dir vielleicht erstmal zunächst auf, dass in dem Kraftfahrzeugbrief doch anderes steht, als er gesagt hat. Und dann fällt dir vielleicht nochmals später auf, dass der Kilometerzähler manipuliert wurde. Und dann hast du ein Problem.
Mm. Das ist tatsächlich, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, weil man das vielleicht nicht so vor Augen hat. Aber tatsächlich geht es ja auch den Newsmedien darum, uns etwas zu verkaufen, wenn auch Informationen.
Ja, und da gibt jedes seriöse Medium eine erste Orientierung über das Impressum. Meistens findest du das als einen Link ganz unten auf der Webseite. Und in dem Impressum steht dann Name und die Anschrift des Unternehmens und damit auch, wer zivil- und strafrechtlich die Verantwortung für die Inhalte dieser Webseite trägt. Übrigens, in Deutschland ist ein solches Impressum eigentlich verpflichtend für Medien. Ein Nachrichtenblog also ohne ein solches Impressum ist ziemlich verdächtig. Man weiß ja nicht, wer hier dann die presserechtliche Verantwortung für diese Inhalte tragen soll.
Mhm.
Also man sollte auch skeptisch sein bei Newsseiten, die überwiegend über deutsche Politik berichten, aber dem Impressum zufolge ihre Adresse im Ausland angeben. Und das ist zum Beispiel beim Newsblog Journalistenwatch.com der Fall, der die großen Newsmedien als staatshörig kritisiert, Russlands Putin lobt und oft rechte Verschwörungstheorien verbreitet. Er hat hunderttausende Leser in den neuen Bundesländern. Aber der Betreiber dieses Newsblogs gibt eine Adresse in Ungarn an.
Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz einschränken. Also grundsätzlich ist es natürlich auch in Ordnung, dass eine Redaktion im Ausland sitzt. Das macht ja die Redaktion nicht zwingend gleich unseriös.
Ja, da hast du recht. Aber wenn die deutschsprachige Newsseite im fremdsprachigen Ausland registriert ist, dann ist immerhin Skepsis angebracht. Ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel Journalistenwatch.com. Ich habe mal im Impressum die angegebene Adresse über Google Maps geprüft und da sah ich ein bescheidenes, kleines Einfamilienhäuschen in der Kleinstadt Lesjeltoti, ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus, in dem ungarischen Komitat Somogy. Ich vermute stark, das ist eine fingierte Anschrift. Es gibt nämlich auch einen Verein mit demselben Namen, Journalistenwatch e.V., und der wiederum ist in Meißen zu Hause. Und dieser Verein finanziert den in Ungarn registrierten Newsblog mit Geld. Und dieses Geld, du staunst, kommt von einer ultrarechten amerikanischen Organisation. Und der Chefredakteur des Ganzen, der hat sein Büro in Bayern.
Okay, also nochmal ganz kurz, das klingt schon ganz schön merkwürdig. Also der Chefredakteur in Bayern ist zuständig für ein Medium, das presserechtlich in Ungarn gemeldet ist. Das Geld wiederum kommt aus den USA. Wenn jetzt ein deutscher Politiker zum Beispiel dort attackiert und beleidigt wird, hat er wahrscheinlich eigentlich keine Chance, dem irgendwie beizukommen. Also schon allein deshalb sollte man solchen Konstruktionen gegenüber wirklich skeptisch sein.
Hm. Ja, und also auch diese Impressumspflicht, die gilt ja für Betreiber der Webseite, für die Meldungen und Nachrichten, aber dann ist ja dann doch eigentlich eher die Redaktion zuständig. Woran erkennt man dann als Nutzer einer Website, einer Newsseite, ob die Redaktion eigentlich zuverlässig arbeitet?
Ja, du, das ist ein ganz gutes Stichwort. Die meisten professionellen Newsmedien nennen die Autoren der Berichte mit Klarnamen. Ich sage extra die meisten, weil es natürlich auch Kürzel gibt, Kürzel für die Redaktion, aber auch das Kürzel dpa. Dahinter steckt die Nachrichtenagentur dpa. Aber deren Meldungen und Berichte werden ja von ganz verschiedenen Redaktionen genommen, geprüft und veröffentlicht. Und das erhöht schon die Glaubwürdigkeit. Und in den meisten Fällen kannst du auch noch als Leser der Meldung erkennen, ob die Nachricht von wem und wie produziert wurde. Auch in diesem Punkt verschleiern viele Alternativmedien die Herkunft ihrer Nachrichten, also die Redaktionen der Alternativmedien. Das gilt auch für den erwähnten Blog Journalistenwatch.com. Viele Artikel werden dort mit Pseudonymen wie Kurschatten oder auch rasender Reporter gezeichnet. Und bei dem Report 24 heißt es im Impressum wörtlich, die Redaktion von Report 24 agiert als Autorenkollektiv. Ich habe das jetzt zitiert. Also agiert. Also da ist wirklich Vorsicht am Platz.
Also ich finde das ehrlich gesagt auch ein bisschen verlockend, auch mal was unter dem Namen Rasende Reporterin zu veröffentlichen, so wie Carla Kolumna. Klar, also seriöse News-Seiten machen das nicht so. Die machen kenntlich, wer die Nachricht verfasst hat. Es gibt auch Ausnahmen, zum Beispiel The Economist. Das alleine zu sagen, wer hinter der Nachricht steckt, das bringt aber auch noch nicht genug Klarheit, weil in der Nachricht auch noch stehen sollte, woher denn ja die Informationen kommen. Also ob das zum Beispiel ein Regierungssprecher gesagt hat oder, weiß ich nicht, Personalchef der Firma XY oder ob vielleicht eine Pressemitteilung der Polizei oder das Opfer eines Überfalls und so weiter. Also ich meine damit, ob die Urheber genannt werden, das kann ein Orientierungspunkt sein, das reicht aber noch nicht.
Hm. Ja, und genau diese fehlenden Quellenangaben, die sieht man ja bei den seriösen Medien eben nicht, aber dann häufig bei Blogs oder auch bei Posts in den sozialen Medien. Wer zum Beispiel öfter mal auf X oder auch TikTok unterwegs ist, wird das auch schon bemerkt haben wahrscheinlich. Hier wird ziemlich oft irgendwas behauptet oder auch geteilt, aber oft eben nicht gesagt, von wem diese Behauptung dann eigentlich stammt. Über dieses Problem haben wir auch schon gesprochen in Folge 3, als wir über die Quellen gesprochen haben.
Ja, und hier sollten wir vielleicht noch ein paar kleine Besonderheiten mit berücksichtigen. Manchmal ist nämlich der Verfasser ja selber die Quelle. Also auch bei Nachrichten. Also denk zum Beispiel an Kriegsreporter, der ja hinter der Front unterwegs ist und das, was er dort sieht, er persönlich sieht, eben aufschreibt, oder die Ich-Erzählung einer Person, die irgendetwas, ich sag mal, Bemerkenswertes widerfahren ist. Wenn ich solche Geschichten lese, dann muss ich mir doch sagen, also pass auf, das ist eine ganz persönliche Geschichte, also hochsubjektiv. Jemand anderes hätte das vielleicht ein bisschen anders erlebt. Oder ein Zeuge oder ein Beobachter, der würde vielleicht das Ereignis ein bisschen anders wiedergeben. Das weiß ich ja nicht als Leser. Also zählt für mich hier die Glaubwürdigkeit der Reporterin oder des Reporters.
Oder halt der Medien, ne? Für die Reporterin oder der Reporter arbeiten.
Genau, ja. Und die meisten seriösen Newsmedien verlinken übrigens den Namen ihrer Autorin oder ihres Autors mit Berichten, die von derselben Person bereits publiziert worden sind. Also das macht zum Beispiel Spiegel.de, Zeit.de, Süddeutsche.de. Da kannst du dann nachsehen, ob frühere Berichte genau dieser Person auch zuverlässig geschrieben waren. Das gibt dir doch ein Gefühl, dass diese Personen, also diese Journalisten, seriös arbeiten.
Hm. Und zusätzlich kann man ja zum Beispiel auch Kommentare und Leserbriefe zu diesen Berichten lesen und dann sehen, ob es ja dort Hinweise auf Fehler oder Ungenauigkeiten gibt. Das funktioniert ja auch bei den seriösen Newsanbietern ziemlich gut. Also zum Beispiel bei Zeit.de oder auch bei anderen Quellen. Fallen dir, Michael, denn noch andere Besonderheiten ein, wenn es um Quellen in diesen Berichten geht?
Naja, also wenn wir über News reden, dann ist es natürlich schon oft so, dass eine Redaktion eine Meldung einfach mal raushaut, obwohl sie die Quelle noch nicht geprüft hat, aus Aktualitätsgründen. Und darüber haben wir, ich glaube, im vorigen Podcast uns schon mal kurz ausgetauscht. Jedenfalls sollten wir die Leser bei sogenannten Eilmeldungen besonders skeptisch sein und etwa schon am nächsten Tag mal nachschauen, ob man jetzt genaueres weiß, ob die Newsredaktion ihre Meldung vielleicht berichtigt oder weiter präzisiert hat. Das finden ja gerade im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg immer wieder solche neuen Situationen, die von aktuellen Nachrichten nicht übertrieben zuverlässig vermeldet werden. Und ja, da gibt es noch eine eher seltene Besonderheit, vor allem bei heiklen Recherchen. Wenn zum Beispiel über Misswirtschaft, über Betrug oder über einen Korruptionsverdacht und solche Sachen berichtet wird, dann kann es eben sein, dass die Redaktion ihre Hauptquelle in Gefahr brächte, wenn sie ihren Namen nennen würde. Deshalb gibt es hier den sogenannten Quellenschutz. Journalisten dürfen in solchen Fällen ihre Quelle auch gegenüber der Polizei geheim halten. Aber auch genau dies sollte die Redaktion ihren Lesern ja mitteilen, also sagen, wir können aus den und den Gründen den Namen nicht nennen und so wiederum für Transparenz sorgen, also dass die Leser oder Hörer wissen, wie die Redaktion gearbeitet hat.
Also diese Art von Transparenz, wenn die Quellen nicht offengelegt werden, plus man kann den Namen lesen und bei Quellen, wo man denkt, das müsste eigentlich schon angegeben werden können, sind sie auch angegeben. Das sind alles gute Merkmale und Regeln, die man im Hinterkopf behalten könnte, wenn man Newsmedien vor sich hat. Das gibt also insgesamt einen ganz guten Leitfaden, um die vielen, vielen unseriösen Nachrichtenseiten zu erkennen und dann Fake News so gut wie möglich zu vermeiden. Jetzt haben wir doch recht viel über Fake News und unzuverlässige Medien gesprochen. Wir schauen in der nächsten Woche nochmal auf die gute Seite des Internets und sprechen ganz konkret darüber, wie wir zuverlässiges Wissen im Netz finden. Und dann geht es auch darum, wie gut eigentlich Google ist und welche Fehler wir vermeiden sollten im Umgang mit Suchmaschinen.
Den Fit for News Podcast von Detektor FM und dem Europäischen Institut für Journalismus und Kommunikationsforschung. Den findet ihr überall, wo es auch sonst Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung und schreibt uns Anmerkungen, Kritik und eigene Erfahrungen mit dem Thema an podcast@fitfornews.de.
Soweit von unserer Seite. Wir sagen ciao und bis nächste Woche.
Tschüss.
Fit for News, der Podcast. Ein Projekt des Europäischen Instituts für Journalismus und Kommunikationsforschung und dem Podcastradio Detektor FM.